Ja, ich lese aus einem kleinen Propheten des Alten Testamentes, dem Buch Haggai, einige Verse, und zwar beginnend ab Kapitel 1, Vers 3. Das ist ein ganz kleines Buch, hat nur zwei Kapitel. Und das Wort des Herrn geschah durch den Propheten Haggai. Ist es für euch selber an der Zeit, in euren getäfelten Häusern zu wohnen, während dieses Haus verödet da liegt? Und nun, so spricht der Herr der Herrscharen, richtet euer Herz auf eure Wege. Ihr habt viel gesät, aber wenig eingebracht. Ihr esst, aber werdet nicht satt. Ihr trinkt, aber seid noch durstig. Ihr kleidet euch, aber es wird keinem warm. Und der Lohnarbeiter erwirbt Lohn in einem durchlöcherten Beutel. So spricht der Herr der Herrscharen, richtet euer Herz auf eure Wege. Steigt hinauf ins Gebirge und bringt Holz herbei und baut das Haus. Dann werde ich Gefallen daran haben und mich verherrlichen, spricht der Herr. Ihr habt nach vielem ausgeschaut und siehe, es wurde wenig. Und brachtet ihr es heim, so blies ich hinein. Weshalb das? Spricht der Herr der Herrscharen. Wegen meines Hauses, das verödet da liegt, während ihr lauft, jeder für sein eigenes Haus. Deshalb hat um euretwillen der Himmel den Tau zurückgehalten und die Erde hat ihren Ertrag zurückgehalten. Und ich habe eine Dürre gerufen über das Land und über die Berge und über das Korn und über den Wein und über das Öl und über das, was der Erdboden hervorbringt und über die Menschen und über das Vieh und über allen Arbeitsertrag der Hände. Kurzer Sprung, es geht weiter in 2, Vers 15. Und nun richtet doch euer Herz auf die Zeit von dem Tag an und darüber hinaus, bevor Stein auf Stein gelegt wurde und am Tempel des Herrn. Wie erging es euch da? Kam man zu einem Getreidehaufen von 20 Maß, wurden es 10. Kam man zur Kelterkufe, um 50 Pura zu schöpfen, wurden es 20. Ich schlug euch mit Getreidebrand und mit Vergilben und alle Arbeit eurer Hände mit Hagel. Und ihr seid zu mir nicht umgekehrt, spricht der Herr. Richtet doch euer Herz auf die Zeit, von diesem Tag an und darüber hinaus, vom 24. Tag des 9. Monats an, nämlich von dem Tag an, als die Grundmauern des Tempels des Herrn gelegt wurden. Richtet euer Herz darauf. Ist die Saat noch in der Vorratskammer? Und haben der Weinstock und der Feigenbaum und der Granatbaum und der Ölbaum noch nicht getragen? Von diesem Tag an will ich segnen. Ein paar Hinweise zum Verständnis, das Jesus hat und das die Apostel haben über prophetische Worte. Also Jesus ist mit zwei Jüngern unterwegs, die nach zu einem kleinen Ort Emmaus unterwegs sind. Es ist nach seiner Auferstehung, die sind niedergeschlagen. Und Jesus sagt in Lukas 24, 27, und von Mose und von allen Propheten anfangend erklärte er ihnen in allen Schriften das, was ihn betraf. Also nach dem Verständnis, dass Jesus über das Alte Testament und insbesondere die Propheten hat, ist, dass er in diesen Propheten beschrieben ist, dass von ihm dort geschrieben steht. Und wenn das so ist, dann müssen wir Jesus suchen, wenn wir prophetische Bücher lesen. Also auch dieses Buch Haggai. Wo ist er da? Die Apostel, die haben dasselbe Verständnis. 1. Petrus 1, 10. Im Hinblick auf diese Rettung suchten und forschten die Propheten, die über die an euch erwiesene Gnade weissagten. Sie forschten, auf welche oder auf was für eine Zeit der Geist Christi, der in ihnen war, hindeutete, als er die Leiden, die auf Christus kommen sollten, und die Herrlichkeiten danach vorher bezeugte. Also das Verständnis der Apostel ist, dass in den Propheten, in den prophetischen Büchern von Jesus geschrieben steht, und zwar von seinem Leiden und von den Herrlichkeiten danach, von der Gemeinde, von seinem Wirken nach seiner Auferstehung. Und dann sagt der Apostel Petrus noch weiter: Ihnen wurde es geoffenbart, also diesen Propheten, dass sie nicht sich selbst, sondern euch dienten. Die prophetischen Worte sind geschrieben dafür, dass sie uns heute, die wir in dieser Zeit heute leben, nach der Auferstehung Jesu Christi, dass sie uns dienen. Und Apostel Paulus, der sagt dann im 1. Korinther 10, 11, alles aber widerfuhr jenen, also da geht es um das Volk Israel, jenen als Vorbild und ist geschrieben worden zur Ermahnung für uns, über die das Ende der Zeitalter gekommen ist. Also auch Paulus versteht, so wie Petrus und Jesus, dass die prophetischen Worte aus dem Alten Testament als etwas, das uns heute angeht. Und wenn wir jetzt also diese Worte im Buch Haggai lesen, dann bedeutet das, dass die uns was sagen sollen. Dieser Text aus Haggai, der hat für uns eine Anwendung. Und in diesem Text, da geht es ja um den Tempel, der gebaut werden soll. Dieser Tempelbau, der da beschrieben ist, das ist eine Vorausschattung. Im 2. Korintherbrief erklärt Paulus im Kapitel 5, Vers 16, und welchen Zusammenhang hat der Tempel Gottes mit Götzenbildern? Denn wir sind der Tempel des lebendigen Gottes. Also das Verständnis von Paulus ist, dass wir der Tempel des lebendigen Gottes sind. In der Offenbarung ist interessanterweise geschrieben, dass das Lamm selbst der Tempel ist. Wir haben vorhin gesungen, dass wir der Leib des Lammes sind. Und deswegen bezeichnet uns Paulus, beziehungsweise die Schrift, Gott, uns selbst, die Gemeinde, als Tempel, als den wahren Tempel. Und er geht sogar so weit, dass er sagt, wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben, denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. Also es ist, die Schrift lässt keinen Zweifel daran, dass wir der Tempel Gottes sind. Und ihr kennt die Stelle, ihr wisst ja nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist. Er geht dann so weit, dass er sagt, nicht nur die Gemeinde ist der Tempel, sondern dein Körper, du selbst bist der Tempel. Und wir haben hier in dem Buch Haggai einen Tempel aus buchstäblichen Steinen, der da gebaut werden soll. Und dann lesen wir im Neuen Testament, im 1. Petrusbrief zum Beispiel, lasst euch auch selbst als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum, um geistliche Schlachtopfer darzubringen, Gott wohlannehmbar durch Jesus Christus. Und von Jesus heißt es, denn es ist in der Schrift enthalten, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein. Die Offenbarung im Neuen Testament, die Petrus bekommt von Gott, ist, dass dieser neue testamentliche Tempel nicht mehr aus buchstäblichen Steinen gebaut wird, sondern aus lebendigen Steinen. Und das sind Menschen. Diese Leute damals, die sollten den Tempel bauen und die haben buchstäbliche Steine herumgeschleppt an diesen Ort, wo sie ihn gebaut haben. Und wir schleppen lebendige Steine herum. Wir schleppen Menschen zu Jesus Christus. Und so wird dieser Tempel, die Gemeinde, gebaut. Und hier sagt uns eben dieses Wort aus dem Propheten Haggai verschiedene Dinge. Warum soll der Tempel gebaut werden? Damit befasst sich der Prophet. Warum? Und diese Frage, die geht uns heute auch an. Warum soll er gebaut werden? Dann wird die Frage gestellt, wer baut ihn? Wer darf denn da mitmachen? Und es wird die Frage gestellt, wie wird er gebaut? Wie wird er gebaut? Mit welcher Herzenshaltung wird in dieser Tempel gebaut? Es ist ja so gewesen, dass in der Geschichte dieses Volkes, also in der Geschichte, in die Haggai hier reinspricht, gab es im ersten Regierungsviertel dieses Kyros, die ja, die Möglichkeit für die zurückgekehrten Juden aus der Gefangenschaft, den Tempel wieder aufzubauen. Der hat ihnen sogar noch die Tempelgegenstände wieder zurückgegeben, die unter Nebukadnezar weggeschafft worden waren. Und der persische König, der hat jetzt diesen zurückgekehrten Juden verboten, den Tempel zu bauen. Und zwar deswegen, weil da die Samariter mitmachen wollten. Und die Samariter, die waren ein Mischvolk. Und die führenden Juden, also die Führenden der zurückgekehrten Juden, die hatten eine Besorgnis, dass wenn die jetzt die Samariter mitmachen lassen, dass dann wieder Götzendienst reinkommt. Und Götzendienst war ja genau das, weswegen die in der Gefangenschaft gelandet waren. Und dann haben die das denen untersagt und die Samariter haben dann diese zurückgekehrten Juden beschuldigt, einen Aufstand, also angezettelt oder mitgemacht zu haben. Und das wiederum hat eben dazu geführt, dass der persische König diesen zurückgekehrten Juden jetzt verboten hat, den Tempel zu bauen. Und in diese politische Situation spricht Haggai rein und er sagt, der Herr sagt, baut das Haus. Der persische König sagt nein, aber der Herr sagt, baut das Haus. Und das hat dazu erstmal geführt, also dass der König das verboten hat, dass die sich alle zurückgezogen haben und jeder hat sein eigenes Haus gebaut, war um seinen eigenen Wohlstand bemüht, getäfelte Häuser, also das ist ein Bild dafür, dass man es sich richtig schön gemacht hat, also wir würden vielleicht im übertragenen Sinn sagen, Parkett an Wänden und Böden, also richtig, also man hat sich um den eigenen Wohlstand gekümmert. Ja. In diese Zeit spricht jetzt Haggai rein und Gott sagt, dieses Volk sagt, die Zeit ist noch nicht gekommen. Die Zeit ist noch nicht gekommen, das Haus des Herrn zu bauen. Wir haben eine Menge Probleme, wir müssen uns erstmal um unsere eigenen Sachen kümmern. Wir haben sogar noch ein Verbot des Königs. Also die Zeit ist noch nicht da. Und Gott beurteilt die Situation völlig anders. Er sagt, ist es für euch selber an der Zeit, in euren getäfelten Häusern zu wohnen, während mein Haus verödet daliegt? Gott sagt, ihr kümmert euch um euren eigenen Wohlstand, um eure Sache und mein Haus liegt verödet da. Ist das in Ordnung? Und dann stellt Gott eine Frage. Er sagt, richtet euer Herz auf eure Wege. Schaut euch doch mal um. Warum hat der Himmel den Tau zurückgehalten? Warum hat die Erde ihren Ertrag zurückgehalten? Warum ist eine Dürre gekommen? Und die ist gekommen über das Land, über die Berge, über das Korn, über den Erdboden, über den Wein, über das Öl, über Menschen, über Vieh, über allen Arbeitsertrag der Hände. Also da gibt's nichts, wo keine Dürre war. Ihr arbeitet, sagt Gott, und es zerrinnt euch zwischen den Fingern. Euer Geldbeutel, der hat Löcher. Habt ihr euch mal gefragt, sagt Gott, warum das so ist? Die Dürre bezieht sich auf praktisch jeden Lebensbereich. Und dann wird Gott noch deutlicher und sagt, wer diese Sachen bewirkt hat. Er sagt nämlich, ich habe die Dürre gerufen. Ich habe euch mit Getreidebrand und mit Vergilben geschlagen. Ich habe alle Arbeit eurer Hände mit Hagel geschlagen. Da hat es nicht einfach gehagelt, sondern Gott sagt, ich habe das bewirkt. Und warum? Damit ihr aufwacht. Damit ihr aufwacht, wohin das führt, wenn man sich um seine eigenen Sachen kümmert und die Sache des Herrn vernachlässigt. Und dann erklärt Gott weiter. Schaut euch jetzt mal um. Das Volk hat ja dann darauf gehört, und da gibt es eine ganz faszinierende Stelle, die es jetzt heute nicht geht, aber eine ganz faszinierende Stelle, wo dann Gott den Geist von Zerubabel, das ist der Statthalter, und dem Hohepriester Joshua erweckt und den Geist des übrigen Volkes und ihnen ins Herz gibt, diesen Tempel zu bauen. Und dann machen die sich an die Arbeit und geben Gas. Ja? Und dann wird ein Grundstein gelegt und so weiter. Also Gott erweckt durch seinen Geist dieses Volk und dann gehen die los. Und dann sagt Gott, jetzt achtet mal darauf, denkt doch mal zurück, was ab dem Tag, als ihr den Grundstein gelegt habt, was da passiert ist. Und dann sagt er, die Saat ist noch in der Vorratskammer. Der Weinstock hat getragen. Der Feigenbaum hat getragen. Der Granatbaum hat getragen. Der Ölbaum hat getragen. Von diesem Tag der Grundsteinlegung an, sagt Gott, will ich segnen. Und zwar von dem Tag an, wo sie angefangen haben, sich zuerst mal um die Sache Gottes zu kümmern und nicht zuerst um ihre eigene Sache. Nun, wenn wir jetzt mal ins Neue Testament schauen und fragen, hat sich da eigentlich was geändert? Matthäus 6, Vers 33, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dies alles wird euch hinzugefügt werden. So seid nicht besorgt um den morgigen Tag, sagt er. Kümmere dich zuerst um meine Sache, sagt Gott. Ist im Neuen Testament nicht anders. Wiedergeburt bedeutet ja, dass man mit Jesus gestorben ist und diesem eigenen Leben gestorben ist, das sich zuerst um die eigenen Sachen dreht, um den eigenen Wohlstand, immer ich zuerst, dem ist man gestorben. Das bedeutet Wiedergeburt. Und der Grund, weshalb wir auf dieser Erde sind und noch nicht entrückt sind, der Grund ist, dass wir dazu erlöst sind, für ihn zu leben. Ich hatte mal darüber gepredigt, über 2. Korinther 5,15, über dieses Wort. Und für alle ist er gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Also der Grund, warum du von Christus erlöst wurdest, ist nicht, dass du nicht in die Hölle kommst. Das ist zwar ein wunderbarer Nebeneffekt, ja, aber der Grund ist, dass du für ihn da bist und für ihn lebst und mit ihm lebst in Ewigkeit in seiner Gemeinschaft. Und wenn wir jetzt dieses Bild noch einmal vor Augen nehmen, die haben damals Steine aus dem Erdreich, also buchstäbliche Steine geschleppt. Und jetzt wird der neue Tempel, der neutestamentliche Tempel, aus lebendigen Steinen gebaut. Und wenn wir jetzt überlegen, ja, baut mein Haus, baut meinen Tempel. Der Tempel ist die Gemeinde. Schleppt lebendige Steine zu mir. Wir haben einige solche Bilder oder Geschehnisse, wo Menschen andere einfach zu Jesus gebracht haben. Und das ist, ich erinnere mich an die Predigt von Lutz Schäufler bezüglich der Evangelisation. Es geht nicht, dass wir Menschen geistliches Leben vermitteln. Das Einzige, was wir tun können, und das müssen wir auch tun, ist, Menschen zu Jesus bringen. Was Jesus dann mit ihnen macht, das ist dann nicht mehr unsere Sache. Das haben wir auch nicht in der Hand. Aber wir dürfen und müssen Menschen zu Jesus bringen. Das ist die Art, wie wir lebendige Steine schleppen. Und in Matthäus 28 am Ende, da steht es sogar geschrieben, was der Zentralauftrag der Jünger und wohl auch der Gemeinde ist. Jesus leitet dieses Wort ein mit: Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde. Geht nun hin und macht zu Jüngern. Und zwar dadurch, dass ihr zwei Dinge tut. Dass ihr sie tauft auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und dass ihr sie lehrt, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Also die Art, wie wir lebendige Steine schleppen, ist, dass wir Menschen zu Jesus bringen, sie taufen und sie dann in den ganzen Ratschluss Gottes hineinführen und sie alles lehren, was Jesus geboten hat. Da ist das einfache Evangelium dabei und da sind die tiefen Dinge dabei. Das alles dabei. Und interessant ist, dass unser Auftrag nicht ist, dass wir Erkenntnis lehren sollen. Die ist zwar auch wichtig, sondern hier steht, lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Wir lehren tun. Wir führen Menschen hinein, dass sie den Ratschluss Gottes erkennen und Konsequenzen daraus ziehen und tun. Das ist das eine, wie wir lebendige Steine schleppen, wie wir den Tempel bauen. In Bezug auf die Gemeinde, weil die Gemeinde der Tempel ist. Und jetzt in Bezug auf uns selbst, dass unser Leib ein Tempel ist, da ist es eben so, die Frage ist, mit was beschäftigen wir uns zuerst? Geht es uns um unsere getäfelten Häuser, dass wir uns darüber Sorgen machen, wie unser Wohlstand ist? Kümmern wir uns um unsere eigenen Anliegen zuerst? Aber wenn wir verstehen, dass unser Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist und wir mit diesem Leib nicht einfach so irgendwie umgehen können, dann merken wir, wir müssen zuerst mal in unserem Leben, in unserem eigenen Leben aufräumen. Wir müssen den Tempel, den wir vielleicht entheiligt haben, den müssen wir wieder weihen, den müssen wir wieder heiligen. Wir müssen uns von allen möglichen unheiligen Verbindungen, die wir vielleicht über die letzten Jahre eingegangen sind, von denen müssen wir uns trennen. Die müssen wir beenden. Im Kern ist das, was Haggai hier sagt, ein Thema, wo es um Habsucht geht. Wenn man sich zuerst um seine eigenen Dinge kümmert und dann um die Sache Gottes, dann ist das das, was die Bibel Habsucht nennt. In Jesaja 57, 17 ist davon geredet, wegen der Sünde seiner Habsucht, also hier geht es ums Volk, ja, wegen der Sünde seiner Habsucht zürnte ich und schlug es, indem ich mich verbarg und erzürnt war. Doch es ging abtrünnig auf dem Weg seines Herzens. Und schaut mal, was da steht. Also wegen der Habsucht schlug Gott das Volk, erzürnte und schlug das Volk. Und jetzt steht da, wie er das gemacht hat. Wie hat er es denn geschlagen? Indem ich mich verbarg. Also wenn Gott sich verbirgt, dann ist es das Gegenteil davon, dass du gesegnet wirst. Einfach die Tatsache, dass Gott sagt, mach mal nichts. Die Bibel sagt, da wirst du geschlagen. Vielleicht gibt es das eine oder andere Thema, aber wir merken, hier sind Dinge, wo Gott sagt, ich tue hier etwas, aber er tut es nicht zur Strafe, sondern wir verstehen aus dem Neuen Testament, insbesondere aus dem Hebräerbrief, Kapitel 12, dass Gott es tut, um uns auf den richtigen Weg zu bekommen, dass wir die Kurve kriegen, dass wir die Gemeinde verstehen als das, was sie ist, dass wir unseren Leib verstehen als das, was es ist, nämlich der Tempel, und dass wir unser Augenmerk darauf legen, das zuerst zu bauen. Und dann kommt alles andere dahinterher. Es ist nicht falsch, sein eigenes Haus zu bauen. Das ist nicht die Botschaft. Aber die Frage ist hier, ist es richtig, dass man in einem getäfelten Haus lebt, schön hergerichtet, alles wunderbar, und sagt, naja, für die Sache Gottes habe ich keine Zeit. Jetzt mache ich erst mal mein Studium, dann kommt Gott. Jetzt mache ich erst mal meine Familie. Wenn meine Kinder groß sind, dann kommt Gott. Jetzt baue ich erst mal mein Haus. Ich habe so viele Themen hier, jetzt kann ich gerade nicht mich mit Gott beschäftigen. Versteht ihr, das ist dieses Thema, um das es hier geht. Und es ist Gottes tiefstes Anliegen, dass wir hier die richtige Reihenfolge wieder kriegen. Ein kurzer Gedanke nochmal zum Schluss. Ich hatte es schon mal erwähnt. Wenn wir diese Stellen hier lesen, Gott offenbart sich als derjenige, der das alles ja bewirkt hat. Wer hat denn bewirkt, dass der Himmel den Tau zurückgehalten hat? Gott sagt, das war ich. Das war nicht der Teufel. Das war ich. Wer hat die Dürre gerufen, den Getreidebrand, all diese Dinge? Wer hat es denn bewirkt, dass euer Geld euch durch den Geldbeutel rauscht? Das war doch ich. Und da sagt Gott, aber genauso war ich es, der dann bewirkt hat, dass der Feigenbaum getragen hat, der Ölbaum getragen hat, dass die Vorratskammern voll wurden, dass Segen war. Das war genauso ich. Ich bin echt froh, dass Jesus sagt, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Er ist es, der Segen bewirkt, und er ist es, der Zeiten bewirkt, wo sein Segen nicht fließt, um uns die Gelegenheit zu bekommen, dass wir die Kurve kriegen auf den richtigen Weg. Es ist nicht der Teufel, der hier Macht über uns hat. Es ist Jesus Christus. Amen. Lasst uns beten. Ich schließe ab diese Gebetsgemeinschaft und würde mich freuen, wenn wir dazu aufstehen.